Was jetzt? Ah, der Stecker. Jetzt gut. Gut, jetzt gut. Jetzt tue ich es hinten rein, dass ich nicht mehr hinkomme. Werner, es geht. Technische Überprüfung, schade. Ab einem gewissen Alter.
Der 14.
Oh, lass mir ein Licht aufgehen. Oder ich, aber danke. Ja, bin immer der Jüngste. Mittlerweile haben meine Frau Bernadette und ich zusammen drei erwachsene Kinder. Der Älteste ist am 28. Januar 30 Jahre alt geworden und habe auch zwei Enkelkinder, was super ist. Gut, ich habe heute das Vergnügen, in dem eurer Predigtreihe über den Hebräerbrief weiterzumachen, vom Kapitel 4, 14 bis Kapitel 5, 10. Und wollte einleitend noch ein paar Worte sagen. Das ist ja ein sehr stranger Text, oder? Also der ganze Hebräerbrief ist uns ja sehr fremd. Das sind Texte aus einer Zeit, das ist schon ein bisschen her, über 2000 Jahre. Es ist eine komplett andere und uns fremde Kultur. Sowohl der Schreiber lebte in dieser, der den Hebräerbrief verfasst hat, wie auch seine Zuhörer. Das waren Juden, die sich Jesus zugewandt haben, also wir sagen heute messianische Juden, und das war damals keine so kleine Gruppe, sondern das war am Anfang natürlich die Mehrheit der Juden, denn im Israel ging es ja los. Die ersten Christen waren fast durchweg jüdische Menschen. Und zu solchen schreibt, oder an solche ist der Hebräerbrief gerichtet. Und da ist die Rede, wie wir heute schon gehört haben, von Opfern, von Sünden, von Sühne, von Hohepriestern. Und ja, alles nicht so unser Alltag, oder? In dieser Kultur gab es ein paar Dinge, die waren ganz glasklar, die haben die Leute allgemein für so wahr gehalten. Und das ist zum Beispiel Gott ist. Also, dass er schon überhaupt mal ist, dass es einen Gott gibt, war unstrittig. Gott ist Herr. Dass Gott Herr und Schöpfer ist, war für die Menschen damals auch nicht in Frage zu stellen. Dass er heilig, gut und gerecht ist, dass er das Gute belohnt und das Böse bestraft, war unstrittig. Dass es eine Sünde gibt, also dass es in uns was gibt, das Gott widerstrebt, dass das Böse will, und dass dieses Böse, was wir denken, sagen, tun, uns zerstört, andere zerstört, das Leben zerstört, die gute Schöpfung Gottes zerstört, war auch unstrittig. Und dass jemand für die Schuld bezahlen muss, also wenn jemand Leben zerstört, dass dann ein Ausgleich stattfinden muss, in dem Leben geopfert wird, war auch klar. Es muss Blut fließen. Wir finden diesen Gedanken heute ein bisschen befremdlich, aber hört euch mal die Nachrichten an, egal wo was passiert, es wird immer geschrien, wer wird zur Rechenschaft gezogen, wer ist dafür verantwortlich. Und die Leute wollen, das ist tief in uns Menschen drin, wir wollen, dass Unrecht ausgeglichen wird. Und das ist was Göttliches, Rache, nämlich der unmäßige Ausgleich, ja, trittst du mir auf die Zehen, haue ich dir ins Gesicht, hat damit nichts mehr zu tun. Aber das sind Dinge und Voraussetzungen, in denen die Denkwelt, das Weltbild, das Menschen- und Gottbild, das selbstverständlich war. Und selbstverständlich war die für die Menschen auch, dass dieser heilige, gerechte Gott gnädig und barmherzig ist und dem, der sich ihm zuwendet und um Vergebung bittet, vergibt und ihn wieder annimmt. Oder ja, ihn eben annimmt. Und der Brauch war, dass in diesem System, in dieser Kultur, man als Zeichen dessen, dass man eingesteht, gegen Gott gesündigt, gegen Menschen gesündigt haben, Leben zerstört zu haben, ein Tier geopfert hat. oder ein Tier als Opfergabe dargebracht, geopfert haben es dann die Priester. Und das Bild vom Menschen war auch ein bisschen schärfer, als wir es heute haben. Der Mensch war ganz klar von Gott geschaffen, auch da gab es keinen Dissens. Das Verständnis, dass der Mensch ein Gegenüber Gottes ist, das aus Liebe geschaffen ist und seine Liebe erwidern soll und in dieser Beziehung leben soll, kann und darf, war allgemein gut. Und dann war auch ein klares Verständnis darüber, dass der Mensch aus dieser Beziehung ausgebrochen ist und der Mensch diese Beziehung zerstört hat, weil er selber autonom selbst entscheiden wollte, was gut, was böse, was richtig, was falsch ist, was am letzten gut für ihn ist. Und so hat der Mensch diese Beziehung zerbrochen und ist in neue Abhängigkeiten geraten und der Mensch ist von dem aus, was Gott sich vorgestellt hat, entartet. Er ist schuldig an Gott geworden, an sich selbst und an Mitmenschen. Und so leben wir. Und das war im Großen und Ganzen Konsens. Das ist heute nicht mehr so. Deswegen tun wir uns vielleicht auch mit diesen Texten ein bisschen schwerer. Heute haben wir ein Bild vom Gott. Naja, gibt es den? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn es ihn gibt, kann man eigentlich nichts darüber sagen. Hat zu jeder sein eigenes Bild. Der Mensch, das ist Konsens in unserer Zeit, wider allem, was wir in den Nachrichten sehen und an uns selber erleben, ist gut. Das sehen wir anders, Silke, ich auch. Aber das, Juristen würden sagen, da haben wir eine Minderheitenmeinung. Und wenn der Mensch schon Böses tut, dann sind die anderen schuld, die Umstände schuld, das Erlebte, das, was das Leben mit uns gemacht hat. Und der Maßstab dessen, was gut und was richtig, was falsch und was böse ist, ist die menschliche Vernunft. Was immer das sein soll. Und wie unterschiedlich das auch ausfallen kann. Und trotzdem, dass der Mensch gut ist, dass er vernünftig ist und dass er alles im Griff hat, glaubt er zumindest, bleiben Probleme, die so jedem mehr oder weniger stark in seinem Leben begeben. Jeder von uns merkt, wenn er ehrlich ist, dass es Situationen, Momente gibt, wo er genau weiß, was jetzt gut und richtig wäre zu tun. Und aus irgendwelchen Gründen widerstrebt uns das und wir tun es nicht. Und jeder von uns kennt Situationen, wo er merkt, das jetzt zu tun, was mich gerade drängt zu tun, wohin es mich drängt, ist falsch. Das will ich nicht und ich tue es trotzdem. Der Mensch ist nicht Herr seiner selbst, so sehr er es gerne möchte. Und das bringt uns in Schwierigkeiten, weil wir oft auch das Problem dann kriegen, komme ich eigentlich mit mir selber klar? Will ich den, der ich bin, überhaupt so annehmen? Da sind viele Selbstzweifel. Die psychiatrischen Praxen sind voll von Menschen, die sich nicht mehr selber annehmen können. Die ein tiefes Selbstunwertgefühl haben. Und wer der Mensch eigentlich ist, wer ich eigentlich bin, wo ich herkomme, wo ich hingehe, was ich hier auf der Erde überhaupt soll, ist höchst unklar. Es gibt ein vielfältiges Angebot an Meinungen und Ideen und da kannst du jetzt eine davon aussuchen. Wenn ich in meinem Alter so mit den Leuten, mit meinen Bekannten spreche, dann merke ich, dass auch gerade diese Frage, wo komme ich her, wo komme ich hin, ausgeklammert wird. Ich bin in einem Alter, wo ich deutlich öfter auf Beerdigungen gehe, als auf Hochzeiten. Und wenn ich mit Freunden rede, war neulich so, da sagen die, ja, wir haben überlegt, den 60er vom Mann nicht zu feiern. Und dann hat ein Bekannter mit 60 Jahren einen großen Hirntumor oder einen Hirntumor bekommen und wird nicht mehr lange leben. Und dann haben sie sich gedacht, dann feiern wir doch, wir müssen noch die Zeit nutzen, solange es geht. Es fehlt jede Perspektive, was danach kommt. Da wird auch nicht drauf zugelebt. Das Leben ist auf das Diesseits, auf diese paar Jahre, 70, 80, 90, sind ein paar mehr waren in den letzten Jahren in unserer Zivilisation, reduziert. Und keiner hat eine Idee, wer er eigentlich ist. Spaß muss es machen. Das ist so die Mehrheitsmeinung. Und verzweifelt wird nicht im Spaß nachgejagt. Und natürlich leben wir fern von Gott als Kultur, also jetzt nicht ihr persönlich. Ja? Und das fast schon Lustige, wenn es nicht so traurig wäre, ist, der Mensch zerstört die Beziehung zu Gott, Gott trennt ihn zu seinem Schutz, um ihm noch helfen zu können. Und jetzt sind wir natürlich in der Situation, kein Mensch kann Gott sehen, keiner hat ihn je gesehen, keiner hat mit ihm je persönlich gesprochen. Und die Schlussfolgerung, die wir ziehen, ist, es gibt ihn nicht. Ja, vielleicht irgendwie ist dann doch noch so eine Ahnung da, aber eigentlich kann man nichts sehen. Und das Angebot, dass dieser Gott in unser Leben kommen will, dass er sich wieder verbinden möchte mit uns, ja, ist den meisten Menschen ein stranger Gedanke. So. Und ihr merkt jetzt, der Text ist sehr weit weg von unserem, was so um uns herum gedacht wird, das Weltbild, das wir so in der Schule lernen. Und deswegen kommt uns auch alles, was wir, oder vieles, was wir da lesen, sehr, sehr eigentümlich und fremd vor. Ich glaube aber, dass dieser Text, den wir heute im Hebräerbrief lesen, ganz grundlegende Fragen des Menschseins klärt und ganz grundlegende Probleme, die wir alle haben, mit uns selbst, miteinander und mit Gott, hilft zu lösen. Und deswegen ist es wirklich wert, diese kulturellen Gräben und historischen Gräben zu überwinden und sich da ein bisschen Mühe zu geben. Wir lesen in Hebräer 4, 14 bis 5, 3. Genau. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Die Aufgabe eines Hohenpriesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden dar. Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen Weg abkommen. Denn er ist denselben Schwächen unterworfen wie sie. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen. Oh, danke schön. Ich habe mir eigentlich ein Selbstbild durchgedacht. Der Text beschreibt ein Geschehnis, das jährlich stattfindet. Am Yom Kippur, am Versöhnungstag der Juden, ist einer der großen fünf Feiertage. Und ich will euch das mal ganz kurz erläutern, dass wir verstehen, um was es hier geht. Hier seht ihr eine Skizze vom Tempel in Jerusalem. Ihr seht einen großen äußeren Vorhof, da durfte jeder hin, auch Frauen, der Vorhof der Frauen. Dann den mittleren Bereich, da wo das Waschbecken, das Eremia, die Säulen stehen, Jakin und Boas, der Brandopferaltar, da durften Frauen nicht mehr hin. Vor allem waren da die Priester, auch die Männer zum Zuschauen. Dann im Heiligsten durften nur noch Priester rein. Und dann gibt es diese kleine Kammer, das Allerheiligste. Da war drin die Bundeslade, also das Zeugnis des jüdischen Glaubens, der jüdischen Geschichte mit Gott oder Gott mit seinem Volk. Und in der Bundeslade lagen die Gesetzestafeln am Anfang und da waren zwei Cherubim drüber und zwischen diesen Cherubim war die Gegenwart Gottes anwesend. Gott war ein Gott, der bei seinem Volk, oder ist ein Gott, der bei seinem Volk wohnen will. Das findet ihr am Anfang der Bibel, diesen Satz, immer wieder mitten durch die Bibel durch und am Ende. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein und ich will in ihrer Mitte wohnen. Und das ist heute noch so. Er will in unserer Mitte wohnen. zwischen abgetrennt war das, weil eben der Mensch nicht so ist wie Gott, weil der Mensch anders ist, weil der Mensch eine innere Feindschaft gegen Gott hegt von Natur aus und weil er Dinge tut, die Gott nicht gefallen und weil Gott sich vom Bösen trennen muss. Aber einmal im Jahr durfte der hohe Priester, das war ein Priester, ein Mann, der unter den Priestern ausgewählt wurde, von Gott ausgewählt wurde, da reingehen und brachte zuerst für sich ein Opfer, dass er überhaupt rein konnte und dass er nicht vor Gott bestehen konnte. Und dann opferte er für die Sünden des ganzen Volkes. Und das machte der jedes Jahr wieder. Es ging darum, das Hindernis zwischen Gott und den Menschen, das, was Beziehungen möglich macht, zu überwinden. Und das kann der Mensch nicht durch Anstrengung und durch Gutsein wollen. Schafft er nicht. Aber Gott hat ein Sühnemittel geschaffen. Nimmt anstatt unseres Todes dieses Tier an, das Leben für unser Leben, für das des Hohepriesters, für das des Volkes und schafft so Möglichkeiten des Zugangs. Aber das gilt nur für den Hohepriester. Und dieser Hohepriester war jetzt kein besonderer Mensch, der war erwählt, aber er war nicht besser wie die anderen und er wusste, was er da tat. Der wusste, unter was für Anfechtungen, in was für Schwierigkeiten er und seine Volksgenossen lebten, wie es ihnen ging, wie sie mit Verderben, mit Sünde, mit dem Schlechten in sich, mit den Schwierigkeiten ihres Lebens so mit sich bringt, zu kämpfen haben. Und deswegen hat er auch dieses Opfer gerne gebracht, weil er wohl, ich habe es nötig und genauso haben es die anderen nötig. Und das ist der Unterschied zu Jesus. Jesus weiß auch, wie es uns geht. Er war ganz Mensch. Er hatte dieselben Schwierigkeiten, die wir haben. Er hat nur diesem Drängen, das Böse, das er nicht tun will, zu tun, nicht nachgegeben und auch dem Drängen, das Gute zu unterlassen, das er wusste, dass er tun soll, auch nicht nachgegeben. Er hat das Gute, das er wollte, getan und das Böse, das er nicht tun wollte, hat er nicht getan. Er hat immer das getan, was Gott der Vater ihm aufgetragen hatte. Und da unterscheidet er sich tatsächlich. Aber das Mitgefühl und das Erbarmen mit uns, das hat er. Er weiß, wessen wir ausgesetzt sind. Und davon redet unser Text, vielleicht nochmal eine Folie zurück, Dominik, dass wir deswegen zu einem Gott kommen, zum Thron der Gnade, der eben weiß, wie es uns geht. Ja? Und der nicht uns strafen wird, sondern der, wo wir Gnade und Barmherzigkeit finden und Hilfe zur rechten Zeit. Also dann, wenn wir sie brauchen. Und was noch von Jesus steht, Jesus ist uns vorausgegangen. Er ist durch den Himmel gegangen. Wie dieser hohe Priester durch diesen Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten abtrennte, hindurchgehen konnte in Gottes Gegenwart, so ist Jesus durch den Tod hindurchgegangen, als Mensch in die Gegenwart Gottes und ist durch den Himmel gegangen, zu Gott hin. Und da ist er uns vorausgegangen. Da können wir ihm auch hinfolgen. Das beinhaltet Nachfolge. Nachfolge ist nicht nur was wir hier tun, so leben zu wollen wie Jesus, sondern wir teilen sein Schicksal mit uns oder er teilt es mit uns. Er teilt seins mit uns. Sein ganzes Sterben und Auferstehen und Sein beim Vater, das teilt er mit uns. Da nimmt er uns mit hinein. Und deswegen können wir, so wie Jesus, ohne Angst vor Strafe vor Gott hintreten und ihm begegnen. Wir haben ein Problem. Ich habe mir gedacht, ich leih mir den Hocker. Es gibt einen Konkurrenzthron zum Thron der Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kenne den gut. Der steht neben dem Thron Gottes und da setze ich mich dann drauf. Also auf dem Thron der Gnade sitzt Gott, ja, nicht wir. Ist aber, glaube ich, klar. Und der ist gnädig und barmherzig. Und dann gibt es den Thron daneben und da setze ich mich drauf und sage, Vater, siehst du mal, gell? Also die Starthilfe, das mit Jesus, dass er mir meine Sünden vergibt und ein neues Leben schenkt, das war schon gut und richtig. Aber jetzt läuft es doch prima, oder? Schau mal, was ich alles kann. Schau mal, wie ich dieses hingekriegt habe und schau mal, die anderen haben noch ein bisschen Probleme, aber das mache ich doch jetzt schon wirklich toll. Also ein bisschen kannst dich schon an mir freuen und ihr anderen, ihr könntet ein bisschen Applaus. Also nicht so viel, dass man es merkt, weil das ist dann auch wieder nicht demütig, ja, aber schon so, dass ich es merke. Ja, und Leute, das ist tödlich. Wir zerstören wirklich unsere Lebensgrundlage. Wir lächeln da so offensichtlich wie ich, macht es keiner, aber es wohnt in uns. Dass wir uns selber wieder auf den Thron setzen und selber denken, wir kriegen es geregelt. Und es wird nicht passieren. Ja, wir sollen festhalten an dem Bekenntnis, dass Jesus die Lösung unserer Probleme ist. Dass er unser Herr ist, dass er weiß, wie es geht und das eigentlich in meinem Leben tut immer er. Und es hilft nur eins, runter vom Thron. Runter und vor diesem Thron der Gnade. Weg vom Thron der Selbstrechtfertigung, der Selbstgenügsamkeit, rein in diese Abhängigkeit von Gott. So sind wir geschaffen, als abhängige Wesen von Gott. Und da wird sich nichts ändern. Im Gegenteil, je mehr wir da reinleben, umso mehr werden wir die, die wir sein sollen, und umso besser geht es uns. Umso besser kriegen wir unsere Probleme gelöst und unser Leben gemeistert. Ja. Wende dich Gott zu. Wenn du das noch nie gemacht hast, red mit ihm drüber. Wende dich ihm zu, such der Hilfe, bet mit ihm. Aber der Weg zu Gott ist frei und er wartet mit offenen Armen auf dich. Und wenn du Probleme gerade hast, weil du merkst, irgendwie bin ich auf Abwege geraten und Verdammnis in dir hochkommt und sagt, ah, jetzt bin ich es ja nicht mehr wert und kann er mich denn noch annehmen? Er kann, er wartet mit offenen Armen auf dich. Und er sitzt auf dem Thron der Gnade. Das ist kein Richterstuhl, das ist ein Thron der Gnade und Barmherzigkeit. Dann geht unser Text weiter. So. Dann trinke ich meinen Schluck. Jetzt kriege ich zwei Gläser. Niemand kann hoher Priester werden, indem er für sich selbst diese Würde in Anspruch nimmt. Er muss wie Aaron von Gott zu diesem Dienst berufen werden. So hat auch Christus sich nicht selbst erhöht, um hoher Priester zu werden. Nein, er wurde von Gott erwählt, der zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und an anderer Stelle sprach Gott zu ihm, du bist für immer Priester nach Ordnung des Melchisedeks. Und der Schreiber des Hebräerbriefs zeigt uns zwei Dinge, glaube ich, gleichzeitig. Das eine, das Offensichtliche, die Einzigartigkeit Jesu. Dass er der ist, von dem Gott sagt, du bist mein Sohn. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, hat Gott ihn gezeugt, in eine Frau hinein. Und er war Sohn Gottes und doch ganz Mensch. Sohn des Menschen und Sohn Gottes. Und Gott hat ihm eine Aufgabe gegeben. Jesus wusste, woher er kommt, wohin er geht und was er hier auf der Erde soll. Und diese Aufgabe hat er sich nicht selbst gesucht, sondern die hat Gott ihm zugewiesen. Er hat ihm seine Identität gegeben, indem er ihm sagte, du bist mein Sohn, komplette, vollständige Annahme und ein Auftrag und ein Wohin und Wozu, indem er sagte, du bist Priester nach der Ordnung, hohe Priester nach der Ordnung des Melchisedek. Das Zweite, was wir daran sehen, Jesus wird unser Vorbild oder ist unser Vorbild. Er nimmt uns damit, nein, also ich werde nicht hohe Priester, keine Angst. Aber das, was da passiert, passiert auf einem anderen Level auch mit uns. Das Erste ist, Gott nimmt dich als sein Kind an. Du bist Gottes Kind. Wenn du zu Gott kommst, dann zeugt er etwas in dir. Es gibt ein geistliches Geschehen. Auf einmal weißt du wieder, Gott ist da. Ich kenne ihn und ich weiß, was er will. Wir haben eine Connection, eine Verbindung. Das Zweite ist ein juristisches Akt. Gott adoptiert dich. Du bist juristisch Gottes Kind. Das kann uns niemand nehmen. Ja? Da gibt es Brief und Siegel drauf. Dieser ist, Bernd Junge, ist mein Kind. Nachname Gott. Nein. Ja, und so stiftet Gott Jesu Identität und so stiftet er unsere, indem er uns erstens vollkommen annimmt und zweitens uns sagt, wozu wir da sind, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Mehr geht eigentlich nicht. Mehr, also, und ich glaube, das ist das, was uns modernen Menschen tatsächlich fehlt. Wir irren ziemlich blind, tapsen wir durch die Gegend und wir wissen nicht, wer wir sind. Und wenn du zu Gott kommst, zu diesem Thron der Gnade, dann wird er auch das ganz machen, dass er dich annimmt als sein Kind, vollständig und unumstößlich, und dass er dir sagt, zu was du da bist. Dir Gaben gibt, dir einen Auftrag gibt, ja, dir ein Leben gibt, das Sinn macht. Frag ihn danach. Und dann ist Jesus uns noch an einer anderen Stelle Vorbild. Wir lesen weiter. Ich wiederhole den Vers 6, weil ihr gleich seht, die Aussage umklammert jetzt diesen Text. Nochmal, also Vers 6, wiederholen wir. Und an anderer Stelle sprach Gott zu ihm: Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Und Gott ernannte ihn zum Hohepriester der Ordnung des Melchisedek. Es ist erstmal ein bisschen eigentümlich, der Textabschnitt beginnt damit, dass Gott zu ihm sagt: Du bist der Priester nach der Ordnung des Melchisedek, und am Ende ernennt er ihn dazu. Wenn Gott was sagt, dann wird es passiert. Wenn Gott sagt, du bist der Petrus, der, auf den ich meine Kirche baue, dann ist es so, ob das jemand sieht oder nicht. Wenn Gott sagt zu einem David als Teenager, du bist jetzt der König von Israel, dann sieht es noch keiner, aber es ist so sein und es wird so werden, für alle sichtbar. Und dazwischen, das was hier so schmerzhaft klingt, liegt eine Ausbildung. Im wörtlichen Sinn. Gott bildet aus uns heraus, was er schon lange sieht. Ein Bildhauer, der eine wunderschöne Skulptur eines Pferdes angefertigt hat, wurde gefragt, wie er denn sowas machen kann. Und er sagte, im Prinzip ganz einfach. Ich hau alles weg, was nicht zum Pferd gehört. Ja, und so empfinden wir unser Leben manchmal. Da wird an uns gehämmert und an uns gefeilt, aber Gott tut nur weg, was nicht zu uns gehört. Und er bildet den heraus, der wir in seinen Augen oder die wir in seinen Augen schon sind. Und das macht keinen Spaß. Ja? Das kann man nicht verkaufen im Werbefernsehen. Schmeckt nicht nach Coca-Cola, Rittersport oder Mercedes fahren. Nee, wird es auch nie. Hat Jesus auch nicht. Jesus musste, obwohl er Sohn Gottes war, nie was falsch machen, in dem, was er litt, gehorsam lernen. Wisst ihr, und gehorsam ist ja einfach. Wenn meine Frau zu mir sagt, hol mal das Eis aus der Tiefkühltruhe, jetzt gibt es Nachspeise, da bin ich flott unterwegs. Ja, Gehorsam ist gar nicht schwer, oder? Wenn sie sagt, du, jetzt räum mal einen Tisch ab und räum noch einen Spüler ein, dann wird es ein bisschen anstrengender. Also das sind jetzt ganz banale Beispiele. Ja? Gehorsam, die Frage, kann ich gehorsam sein, stellt sich da, wo es mir gegen Strich geht und wo es mich was kostet und wo es vielleicht auch wehtut. Solange ich das tun darf, was ich sowieso tun wollte und noch zu meinen Gunsten ist, für mich erkennbar zu meinen Gunsten ist, ist es für die meisten ja kein Problem. Oder in den meisten Situationen. Aber Jesus sollte etwas tun, was ihm alles kostet hat. Er litt ja nicht erst am Kreuz. Er hat erstmal die Herrlichkeit beim Vater verlassen, dann hat er sich mit so Typen wie dir und mir rumschlagen müssen und stand immer wieder mal da und hat gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ja? Dann hat er sich Feinde gemacht, weil er die Wahrheit gesagt hat. Die wollten ihm wirklich ans Leder und sind ihm auch. Die haben ihn diffamiert und ihm Übles nachgesagt. Einer seiner engsten Vertrauten hat ihn verraten und am Ende wurde er gegeißelt, geschlagen, gekreuzigt und starb für uns. Da lernte Jesus Gehorsam. Und unser Leben hat diese Momente, die wir erstmal so nicht einordnen. Wir denken immer, wenn uns was Schlimmes passiert, hat uns Gott verlassen. Wenn wir was tun sollen, was uns gegen den Strich geht, hat uns Gott verlassen. Haben wir vielleicht auch was falsch gemacht? Ich meine, es ist schon wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und was wir zu tun haben. Aber wenn wir das tun, werden Widerstände kommen, werden wir schmerzhafte Dinge durchleben. Und niemand hat was falsch gemacht. Und wir lernen, Gott bildet uns aus. Er haut weg, was nicht zu uns gehört. Und formt den heraus, den er schon in dir und in mir sieht. Oder die. Und was wir tun können, ist, uns in diese Abhängigkeit von Gott zu begeben. Versteht ihr? Wir sind als abhängiges Gegenüber, das in Liebe zu Gott lebt, geschaffen. Und darein holt uns Gott zurück. Aus der Autonomie, aus der Selbstbestimmung, die uns am Ende nur kaputt macht alle, raus. Und da erleben wir Freiheit, die zu sein, die wir sein sollen und möchten, wenn wir es mal entdeckt haben. Und da erleben wir auch die Freiheit, dass wir angenommen sind, einander angenommen nehmen können und Leben gelingt. Und was Jesus noch hatte, er hatte Furcht vor Gott. Die Bibelübersetzung hier übersetzt mit Ehrfurcht. Ihr findet es oft, dass die Begriffe Angst und Furcht nicht so klar übersetzt sind. Weil es aber was gänzlich anderes ist, fast was Konträres, möchte ich da kurz mal darauf eingehen. Und zwar habe ich dazu den Text mitgebracht aus Lukas 12, 4. Da spricht Jesus über den Auftrag der Jünger, er sendet sie aus und sagt ihnen, was sie erwarten wird, dass sie eben Verfolgung erleiden werden. Und dann sagt er in Vers 4, meine Freunde, habt keine Angst vor denen, die euch töten wollen, sie können nur den Körper töten, mehr können sie euch nicht antun. Aber ich sage euch, wenn ihr wirklich fürchten sollt, fürchtet Gott, der die Macht hat, Menschen zu töten und sie danach in die Hölle zu werfen. Was kosten 5 Spatzen? Vielleicht ein paar Cent. Und doch vergisst Gott nicht einen einzigen von ihnen. Und auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt deshalb keine Angst, denn ihr seid ihm wertvoller als ein ganzer Schwarm Spatzen. Also das Erste, was man schon merkt, Furcht und Angst sind zwei Dinge. Wir sollen keine Angst vor Menschen haben, aber wir sollen Gott fürchten. Angst ist etwas, was uns lähmt. Angst verstellt den Weg. Furcht, ich erkläre gleich, was meiner Meinung nach ist, motiviert uns, das Richtige zu tun. Angst trennt und tötet, Furcht führt in die richtige Richtung und beflügelt uns. Furcht gehört zur Liebe, Angst überhaupt nicht. Johannes schreibt, die Liebe treibt die Angst aus. Die Übersetzungen, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ja, wir brauchen keine Angst haben. Und ihr seht es, wir sind Gott wertvoll, wir brauchen keine Angst haben, aber wir sollten ihn unbedingt fürchten. Was ist nun die Furcht? Ich habe es mal so formuliert, Furcht ist das Kennen und das Anerkennen der Autorität dessen, der die Macht hat, die Konsequenzen unseres Handels über uns zu bringen. Vater, Kind. Wenn ein Kind seinen Vater nicht fürchtet, in diesem Sinne wird es ihn auch nicht lieben. Wenn ein Kind nicht damit rechnet, dass der Vater oder die Mutter die sind, die auf ihr Handeln reagieren, das Gute beloben und das Schlechte bestrafen, dann wird er sie nicht lieben, er wird sie am Ende verachten. Furcht gehört zur Liebe dazu. Wenn für uns Gott, dieser gute Opa, total taub ist, ja, wir können machen, der hat uns immer irgendwie lieb, dann wissen wir nicht, was Liebe ist und wir wissen nicht, was Furcht ist. Ja, wenn ich meine Frau wirklich liebe und sie mir ernsthaft sagt, Ben, das ist jetzt wichtig, und mach das bitte, dann gibt es schon den Moment, wo vielleicht ich sie gefühlt nicht so liebe. Aber ich werde ein gewisses Maß auch in der Beziehung an Furcht aufbringen und sagen, wenn ich das nicht tue, hat es gewisse Konsequenzen, die sie ziehen kann und wird. Grenzen ziehen, das gehört auch zu Liebesbeziehungen dazu. Ja? Und wo das nicht ist, wird auch die Liebe nicht wirklich wachsen können. Und so geht Gott mit uns um. Er liebt uns von Herzen Und deswegen, kommt später im Hebräerbrief, da greife ich jetzt nicht so weit vor, züchtigt er uns, erzieht er uns. Und unsere Haltung, sich uns da reinzugeben in diese Erziehung, in diese Ausbildung, ist, dass wir anerkennen, dass er der ist, der sagt, was gut und was richtig ist, und dass er der ist, der auf unser Handeln mit den entsprechenden Konsequenzen reagieren wird. Ja, wir sollen ihn fürchten, weil er die Macht hat am Ende über unser Leben. Und wir sollen wissen, wir sind ihm unendlich viel wert. Er liebt uns. Und dann sagt Gott am Anfang ja eben, du bist der Priester nach der Ordnung des Melchisedek, und hinterher ernennt er ihn zu dem. Und dieser Priester des Melchisedeks, das ist eine Figur im Alten Testament, lange bevor es ein Volk Israel gab, der kommt nur ganz kurz vor. Und zwar kommt der Abraham von einem Feldzug zurück, wo er für den Lot alles zurückholt, was andere ihm dem Lot gestohlen haben, und er kommt zurück und trifft auf diesen Priester Melchisedek, von dem man nicht weiß, wo er herkommt und wo er hingegangen ist, der, so sagt dann Paulus später, deswegen ewig ist, eine ewige Ordnung begründet hat. Gibt der Abraham 10% der Beute und er kennt ihn als Priester, als Hohepriester an. Und was es in diesem Text geht, ist, dass Gott dem Jesus eine Rolle und eine Funktion und ein Amt zuweist, das weit über sein menschliches Leben hinausreicht. Und auch darin ist Jesus uns Vorbild und auch darin nimmt er uns mit hinein. Versteht ihr? Gott gibt uns nicht einen Auftrag und bildet uns aus und dann sterben wir und dann war es gut und dann sind wir irgendwie so Hosianna. Nee, sondern Gott hat einen Auftrag, hat eine Perspektive für unser Leben, die weit über unseren Tod in die Ewigkeit reicht. Da geht es ganz viel um Beziehung, aber wir sehen schon im Schöpfungsbericht, die hatten auch Arbeit und Auftrag. Das werden wir auch haben, fragt mich nicht, wie das ausschaut, ich weiß es nicht, aber wir werden nicht wie der Münchner im Himmel den ganzen Tag nur Manna essen und Hosianna singen. Ob es Bier gibt, weiß ich nicht, Wein wird es wohl geben, was Jesus so beim Abendmahl gesagt hat. Ich trinke beides. Ja. Wir modernen Menschen sind so darauf bedacht, uns selbst zu verwirklichen. Ich glaube, das, was uns dieser Text, der Hebräerbrief hier schildert, ist die bessere Selbstverwirklichung. Wir wissen, wer wir sind. Wir sind angenommene, geliebte Kinder. Wir wissen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Wir wissen, was wir hier zu tun haben, für was wir auf dieser Welt sind. Wir wissen, dass uns die Schwierigkeiten zum Besten dienen müssen. Ja, wir wissen, dass das mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern wir eine Perspektive für diese Zukunft und für unser über den Tod hinaus, fürs ewige Leben haben. Mehr geht nicht. Und jetzt vielleicht zum Schluss noch ein paar Gedanken, die du mitnehmen kannst. Das Erste, was ich dich bitten will, tritt hinzu zu diesem Thron der Gnade. Wenn es dir so geht wie mir, geh runter von diesem Thron der Selbstrechtfertigung, der Selbstbestimmung, der Autonomie. Und komm zu diesem Thron der Gnade, wo einer sitzt, der weiß, wie es dir geht, der für alles Verständnis hat und der es auch kann, dir zu helfen. Der selber das Leben gemeistert hat, und deswegen dir dabei helfen kann. Wenn was ist, ja, und das ist das Erste, unser Leben kann auch in den Beziehungen wieder gelingen. Wir können, weil wir einen Thron der Gnade in der Mitte der Gemeinde stehen haben, ich weiß nicht, was bei euch steht, ich weiß es schon, der Thron der Gnade. Aber wisst ihr, das ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Um diesen Thron versammeln wir uns. Nicht um unsere Ethik, so wichtig das ist, nicht um unsere missionarischen Bemühungen. Wir versammeln uns um diesen Thron der Gnade und davon leben wir. Sonst fangen wir sofort an, uns auf diesen Thron der Selbstgerechtigkeit zu setzen, klopfen uns selber für das, was wir gut gemacht haben, auf die Schulter, selber klopfen uns selber auf die Schulter, weil wir die bessere Ethik haben, wie diese Welt da draußen. Und wir sind nicht nachsichtig mit den Menschen, weil wir wissen, was sie durchmachen. Deswegen, in der Gemeinde, in deinem Herzen. Lass die Mitte den Thron der Gnade sein. und kehr da um, wo es nicht so ist. Nimm deine Identität an. Nimm das an, dass Gott dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe was Neues in dir gemacht. Und frag ihn mal, was er mit dir vorhat. Er wird es dir sagen. Und lasst euch ermutigen, haltet durch. Wir sind in der Ausbildung. Und Gott arbeitet an uns. Er ist der Herr und ihm ist nichts entglitten. Der Thron im Himmel steht fest. Ja. Gott wird dich durchtragen. Und er wird uns vollkommen machen. Am Ende dieser Ausbildung steht Vollkommenheit. Und Vollkommenheit meint in diesem Sinn eben nicht Perfektion. Ich meine, Jesus war perfekt. Aber was Gott, was der Brief an der Stelle sagt, ist, er war vollkommen. Das, was er sein sollte, hat er ausgefüllt. Er war am Ziel angelangt. Und da wird uns Gott hinbringen, auch uns. Und deswegen habe ich mir erlaubt, einen Vorgriff zu machen und möchte euch zum Ende einen Wunsch mitgeben aus Hebräer 13, Vers 20, weil ich euch das wirklich und auch mir wünsche. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, auch euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Ausschalten.